Meinung, Frau Rasputina. Ich würde jetzt hier mit dem Frageblock schließen und weitermachen mit dem Frageblock 3 und hier die Monika Zimmermann bitten. Sie vertritt heute ebenfalls, wenn ich richtig liege, die Initiative Stadttunnel und wird uns jetzt einen kleinen Input zum Thema Bundesmobilitätsgesetz und Bundesverkehrswegeplan. Hier kommt auch das Thema Herr Pflüger, das Sie sich vorher gewünscht haben, zur Sprache vorstellen und danach geht es weiter mit unseren Fragen. Monika, du hast das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich würde natürlich mich freuen, wir könnten diese Debatte fortsetzen. Aber eigentlich ist es noch schöner, jetzt mal noch eine grundsätzlichere Frage zu stellen und vor allem Ihnen eine neue gute Idee vorzustellen, nämlich dieses neue, hoffentlich kommende Bundesmobilitätsgesetz. Das würde auch viele Antworten auf Fragen geben, die wir gerade angesprochen haben. Um das gleich vorweg zu sagen, dieses Gesetz würde sich nicht um kleine Innenstadtzonen kümmern, die wir in dieser paradiesischen Art ausbauen wollen, sondern da ginge es jetzt um die gesamte Mobilität in Deutschland und die ist ja deutlich größer. Ich möchte aber noch zunächst ein Wort sagen zu diesem bereits erwähnten Bundesverkehrswegeplan. Der gilt und ist ein Rahmenprogramm der Bundesregierung, welches dann für einzelne Maßnahmen, also einzelne Projekte über sogenannte Ausbaugesetze durch den Bundestag beschlossen wird. Dieser Bundesverkehrswegeplan wird routinemäßig immer wieder überprüft und eine solche aktuelle Überprüfung läuft gerade. Und das ist ein ganz zentrales Instrument, um auch beschlossene Ausbaupläne oder Neubaupläne nochmal zu revidieren und ich sage bewusst auch Klima- und ansonsten unsinnige Projekte nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Das geht unter anderem, und da müssen wir deutlich weiterarbeiten, den Verkehrsbedarf neu zu definieren. Was ist eigentlich ein Bedarf und was geht sozusagen in eine Bedarfserfüllung als Pluspunkt ein? Wir müssen hier Klimachecks, Klimagutachten einführen für jede Maßnahme und das muss dann zu neuen Kosten-Nutzen-Abwägungen führen, die dazu führen können, dass dieser Bundesverkehrswegeplan revidiert wird und ein Projekt nicht mehr gebaut wird. Besonders wichtig für die B31 West neu, aber mit Sicherheit auch wichtig für den Stadttunnel. Allerdings, auch das wird ein bisschen Zeit kosten. Was wir deswegen sagen, was wir brauchen, ist ein Moratorium solcher Straßenbauprojekte, um Zeit zu gewinnen zum Nachdenken. Dieses Bundesmobilitätsgesetz jetzt geht einen deutlichen Schritt weiter. Das ist ein Vorschlag von vielen Initiativen aus Deutschland unter der Federführung des VCDs, die sagen, wir brauchen ein Gesetz, was die Grundlage für die Mobilitätswende legt. Und da gehört dann der Güterverkehr, der Schiffsverkehr, der Verkehr im ländlichen Raum und so weiter, alles dazu. Wir brauchen dafür Leitziele, wie dieser Verkehr ausgestaltet werden soll. Die Hauptkriterien sind hier genannt. Und das wäre dann auch das Gesetz, was die Grundlage wäre, um unsere Klimaziele im Verkehr überhaupt erreichen zu können, weil wir die richtigen Instrumente haben, dies auch hinzubekommen. Dieser Bundesmobilitätsgesetz, wie gesagt, es ist ein Vorhaben und wir hoffen, dass es dazu Zustimmung geben wird, ist ein Bundesgesetz, würde aber bewusst Rahmen setzen für das Handeln der Länder und der Kommunen. Es würde bestehende gesetzliche oder verordnungsmäßige Rahmen ändern oder beeinflussen, zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung und die Straßengesetze der Länder, die im Moment bestimmen, wie bei uns Verkehr läuft. Und es würde eine ganze Menge von Bündelung, von Zusammenfassung, von Zuständigkeitsänderungen geben. Es würde aber, und das ist jetzt wieder ganz besonders relevant für uns hier, auch eine Möglichkeit bieten, diesen Bundesverkehrswegeplan in seinem sehr alten Denken zu ersetzen durch einen neuen Bundesmobilitätsplan, der durch dieses Gesetz gesetzlich abgedeckt wäre, indem wir dann endlich die neuen und die ökologischen Kriterien für die Bewertung von Verkehrssystemen und die Frage, wie viel Geld wollen wir für die ausgeben, einfließen lassen können. In diesem Bundesmobilitätsplan, der sich an den Kriterien eines solchen Gesetzes orientiert, würden wir dann wirklich fragen, wo brauchen wir neue Infrastruktur? Müssen wir nicht viel mehr zum Beispiel investieren in den Erhalt von Infrastruktur? Wir müssen vor allem auch gucken, wir dürfen uns keine neuen Erhaltungskosten aufhalsen. Tunnel haben natürlich besonders hohe Erhaltungskosten. Wie gehen wir damit um? Und wiederum würde dann auch der Rahmen gegeben, wie wir solche Klimagutachten machen. Wir fordern die jetzt, aber kein Mensch hat bisher eine Methode. Wir können gar nicht sicher sein, dass ein Klimagutachten auch wirklich alle Klimaaspekte ausreichend berücksichtigt. Und jetzt zum Schluss noch ein ganz wesentlicher Punkt. Dieses Bundesmobilitätsgesetz muss auch die Grundlage legen, dass wir Mobilität in Deutschland ganz neu finanzieren können. Wir haben heute schon einen großen Investitionsstau, das ist das eine. Wir haben aber auch eine völlig falsche Subventionierung und Finanzierung des Straßenbaus. Also wir müssen unsere Verkehrsfinanzierung umgestalten. Und das kann man, glaube ich, sehr gut an dem Punkt der externen Kosten nochmal belegen. Externe Kosten sind alle die Kosten, die der Verkehr verursacht. Das ist eine ganze Menge, wie Sie hier sehen. Wenn man mal Unfälle und alles Mögliche mitrechnet, der allermeiste Anteil kommt aus dem Straßenverkehr. Die Einnahmen, die wir im Moment im Bundesgebiet haben, um Verkehrsprojekte zu finanzieren, die hauptsächlich aus Steuern, aus Benzin und Diesel kommen, werden natürlich sinken, wenn der Anteil von E-Fahrzeugen steigt. Also wir haben hohe Kosten und wir haben im Moment nach dem jetzigen Finanzierungsmodell sich reduzierende Einnahmen. Und weil dafür neue Finanzierungsmechanismen notwendig sind, es sind vorhin ja einige angesprochen worden, aber noch lange nicht alle, ist eine Idee dieser Initiative eine fahrleistungsbezogene Pkw-Maut. Da hoffe ich, dass wir auch dazu gleich Antworten finden. Das würde also eine Pkw-Maut sein, die sich nicht nach einem Jahrespauschal, sondern nach den gefahrenen Kilometern orientiert und in die alle bisherigen Finanzierungen im Verkehrsbereich einfließen lassen würden. Und je nachdem, wie hoch dann diese Maut wäre, käme ganz schön viel Geld zusammen, um die aktuellen Kosten zu tragen und die Kosten der Verkehrswende. Vielen Dank.
Danke, Monika Zimmermann, für diesen wirklich brillanten Vortrag. Ich habe jetzt als Moderator und auch Isabella, wir haben jetzt das Problem, dass uns die Zeit wegläuft. Und ich vermute fast, dass Bundesmobilitätsgesetz ja oder nein, dass es hier wenig Widerspruch und wenig Kontroverse geben wird. Deswegen will ich mich jetzt auf zwei konkrete Punkte konzentrieren, die ich jetzt von Ihnen abfragen möchte. Einmal das Moratorium und dann die fahrleistungsbezogene Straßenmaut. Frau Kopf, Ihre Partei will auch das Bundesmobilitätsgesetz, aber ist es sinnvoll, dass man jetzt erst einmal, bis die Wahlen durch sind, bis wir eine neue Regierung haben und bis dieses Bundesmobilitätsgesetz, das muss ja erstmal durchgesetzt werden, ja, und Sie müssen ja erstmal eine Koalition mit der FDP hinkriegen, die dann unter Umständen nicht dafür ist. So. Moratorium heißt ja, während jetzt die Überprüfung des Bundesverkehrswegeplans läuft, die hat schon begonnen, um zu verhindern, dass Andi Scheuers Beamte in den Hinterzimmern einfach weiter basteln an ihren Straßenbauplänen, dass man jetzt erstmal einen Stopp setzt, dass man ein Moratorium für noch nicht begonnene, also ein Moratorium für die Planung noch nicht begonnener Straßenfernverkehrsprojekte macht, bis dann diese neuen Kriterien vom Bundestag entwickelt und beschlossen worden sind. Wären Sie für so ein Moratorium?
Ja, also ich sehe jetzt nicht, dass das in den paar Tagen bis zur Wahl, wie Sie ja angesprochen haben, irgendwie möglich ist. Das sind ja auch, der Bundesverkehrswegeplan ist ja auch demokratisch beschlossen, das muss man auch mal sagen, ne? Auch wenn wir den natürlich ganz anders gestalten wollen. Aber ja, ich finde, dass dann die neue Bundesregierung, wenn sich die gebildet hat, vorher kann man ja nichts beschließen, dann wirklich alle Straßenbauprojekte einem Prüfstand, einer Prüfung unterziehen muss. Und dann natürlich geht damit auch einher, dass da, wo es kritisch ist, die Planung erstmal ein Moratorium bekommt. Ja, das unterstütze ich.
Frau Söhne.
Ja, finde ich auch gut, weil eben diese Klimachecks auch ein zentraler Bestandteil eben so eines neuen Plans sein müssten. Und deshalb wäre so ein Moratorium, glaube ich, eine ganz gute Idee, auch wenn ich Frau Kopf eben recht gebe, dass man jetzt halt Regierungsbildung in der Zeit dazwischen jetzt schwer sowas beschließen kann. Genau, das war's schon.
Frau Raffelhüschen, Frage an Sie.
Warum nicht? Das klingt plausibel, ja. Klar, natürlich.
Also, dass wir erstmal, wir sind jetzt in so einem großen Umbruch, alles wird neu organisiert, geregelt. Wir sind uns alle einig, dass die bisherigen Straßenbaukonzepte auf den Prüfstand müssen, dass man sagt, jetzt erstmal Stopp, liebe Planer.
Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, was da für Köpfe saßen bisher. Ich höre nur Scheuer, da läuft es mir.
Das ist der Bundesverkehrsminister.
Ja, eben, da läuft es mir schon, dass es den noch gibt. Aber auf jeden Fall. Also drüber nachdenken ist gut. Auf der anderen Seite beklagen wir auch immer, dass Planungsverfahren so lange dauern. Aber wir haben plötzlich auch andere Prioritäten. Also nicht nur ich, sondern ja, als wenn der Klimawandel jetzt so plötzlich kommt, aber es ist unglaublich vielen Leuten sehr, sehr wichtig. Und das ist in der Vergangenheit vielleicht nicht genügend berücksichtigt worden, gerade was so eine Kosten-Nutzen-Analyse anbelangt. Also ja, unterschreibe ich.
Und wenn Ihre Partei nachher in einer Koalition ist, dann wäre sie auch für ein Bundesmobilitätsgesetz in dieser Art, wie es hier skizziert wird.
Völlig neu.
Völlig neu, sagst du?
Ja. Ist nicht FDP-Position.
Oh, das kann ja sein.
Okay,
Moratorium. Wird ja nicht gleich Verkehrsminister. Aber jetzt so, ich kenne das auch nicht auswendig, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt nicht so firm. Aber wenn man mich jetzt als Mensch fragt und persönlich, dann macht's doch.
Klasse. Ja. So, Herr Pflüger und dann noch Frau Rasputina. Ganz schön.
Also vielleicht einfach nochmal zu dem, wie das konkret derzeit abläuft. Es gibt diesen Bundesverkehrswegeplan, der hat quasi Planungszeiträume von bis zu 15, 16 Jahren und es ist eine exekutive Geschichte. Das heißt, wir als Abgeordneten dürfen darüber gar nicht entscheiden. Deshalb ist dieses Mobilitätsgesetz so wichtig, weil Teil des Vorschlages, wie wir ihn zum Beispiel vorlegen, ist, dass der Bundestag darüber entscheidet, dass die Legislative darüber entscheidet. Und das zentrale Problem, was wir ja vorher zum Beispiel diskutiert haben, in diesem Bundesverkehrswegeplan sind bestimmte Projekte nach völlig veralteten Kriterien eingefügt. Und da steht zum Beispiel drin, der Stadttunnel hat vordringlichen Bedarf. Und wenn das so ist, dann ist das praktisch eines der Projekte, was umgesetzt wird. Deshalb ist es notwendig, so ein Bundesmobilitätsgesetz zu bekommen mit völlig anderen Kriterien, die gerade eben schon beschrieben wurden. Und da ist natürlich so ein Moratorium eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Sonst läuft nämlich genau das wie bisher weiter. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Dazu bedarf es aber natürlich einer entsprechenden parlamentarischen Mehrheit. Und die gibt es effektiv im Moment gerade nur mit drei Parteien. Das gäbe es nämlich nur in einer rot-rot-grünen Koalition. Die könnte genau so was entsprechend umsetzen. Wir haben gerade das Problem, dass die beiden, SPD und Grünen, uns erklären, dass sie mit uns nicht wollen, sondern de facto wird vorbereitet, dass mit der FDP das Ganze gemacht wird. Und dann wird es nämlich scheitern.
Okay, Herr
genau
Pflüger.
Dieses wichtige Mobilitätsgesetz. Und deshalb ist es so dringend notwendig, dass man da quasi richtig Druck in den Kessel reinkriegt und dass da endlich mit dieser Koalitionsausschließeritis von da drüben aufgehört wird.
Sie werben um die Zweitstimme, aber jetzt will ich noch Frau Rasputina fragen. Ganz kurz bitte, Moratorium, gute Idee. Planungsstopp?
Ja. Also auf jeden Fall, voll eine gute Idee. Ich möchte noch, also ich schließe mich meinen Vorrednerinnen hier an und möchte aber auch noch ergänzen, dass diese Standards, die wir hier setzen, gerade mit diesen ganzen Studien und diese ganzen, dass die nicht nur deutschlandweit gemacht werden sollten. Diesen Standard brauchen wir auf der Europaebene. Und wir als Europapartei wollen das eben auf, dass jedes Land diese Standards setzt, weil das ist im Endeffekt das Ziel. Wir können hier noch so viel Umweltpolitik machen, aber der Klimawandel macht eben nicht an Grenzen Halt. Und deswegen dürfen das unsere Gesetze auch nicht. Und das ist ganz wichtig, dass wir das machen. Okay. Und ganz kurz, dass unsere Tunnel so lange bleiben, und ich glaube, da sind wir alle auch einer Meinung, Bürokratieabbau. Das kann ja wohl nicht sein, dass wir so lange für einen Tunnel brauchen. In Madrid haben sie einen riesen Tunnel in 8 Jahren durchbekommen. Tolles Projekt, ein richtig gutes Vorzeigebeispiel. Der Madrid-Rio, Googles, ist toll. Und deswegen, ja.
So, fahrleistungsbezogene Straßenmaut. Meine Güte, ist das schwierig. Frau Söhne, ist das eine gute Idee? Sollten wir die kriegen? Sollten wir dadurch dann den Umschwung, das Umschwenken auf den ÖPNV und den Schienenfernverkehr finanzieren?
Also finde ich prinzipiell eine gute Idee. Die Frage ist halt immer, was zuerst kommt. Und mein Punkt ist immer auch bei der Mobilitätspolitik, dass wir zuerst halt die Angebotsseite massiv ausweiten müssen und eben auch die Angebote da sein müssen, bevor wir sozusagen an der Preisschraube drehen. Weil was ich schon erlebe, und da lachen manchmal Leute hier in Freiburg, aber der Wahlkreis ist ja ein bisschen größer und geht auch bis zum Kaiserstuhl. Und es ist halt nun mal so, dass zum Beispiel eben eine Gesundheits- und Krankenpflegerin halt morgens zur Frühschicht nicht an die Uniklinik kommt, ohne eben ein Auto halt zu nutzen, weil eben gerade da der ÖPNV noch nicht fährt. Und deshalb massiver Ausbau in den ÖPNV, massive Investitionen eben in die Schiene und dann eben gerne so eine Regelung, dass man eben, wer mehr verbraucht, braucht, auch mehr zahlt. Das ist sowieso aus meiner Sicht in ganz vielen Bereichen ein gutes System.
Frau Koff, stimmen Sie dazu?
Ganz kurze Anmerkung zu dem Koalitionsthema. In Berlin haben wir eine rot-rot-grüne Landesregierung und da wollten wir ein Mobilitätsgesetz durchsetzen. Das ist leider an der SPD gescheitert, weil die zum Beispiel die City-Maut nicht möchte. Zum Thema leistungsbezogene Pkw-Maut. Ich finde die Idee super. Ich würde es nicht Pkw-Maut nennen, weil das einfach sehr negativ besetzt ist gerade. Aber diese die ganzen Abgaben im Verkehrsbereich umzustellen, absolut sinnvoll. Also zum Beispiel die Kfz-Steuer umzustellen auf ein Bonus-Malus-System, was sich wirklich nach dem CO2-Ausstoß richtet. Das gleiche beim Thema Dienstwagenprivileg, das ist eben nicht genau das Problem, dass die Pflegekraft, dass ihr Auto nicht steuerlich subventioniert wird, aber die fetten Dienstwagen von Managern werden steuerlich gefördert und das ist was, was wir auch dringend beenden müssen.
Frau Raffelhüschen, ich meine, ich lerne ja heute Abend zum Teil eine neue FDP kennen, aber so wie ich die FDP kenne, ist sie doch immer gegen Abgaben und Steuern. Wären Sie denn auch für so eine fahrleistungsbezogene Pkw-Maut?
Die ist längst überfällig, die Maut. Es ist einfach so. Also man nutzt die ja auch, also wenn Sie mal über die Autobahn fahren, was das abnutzt, die Fahrerinnen und. Der viel fährt, muss viel bezahlen. Und das ist auch eine sinnvolle Umweltmaßnahme, dass man den belastet, der es verursacht. Also eine verursachergerechte Maßnahme. Es ist doch, was spricht denn dagegen? Im Gegenzug, um die Leute nicht mehr zu belasten, kann man die Kfz-Steuer senken. Aber wer viel fährt und viel Straße und Infrastruktur nutzt, der kann auch viel dafür bezahlen. Klar.
Und als letztes noch Herr Pflüger, die 40.000, glaube ich, Pendler, die jeden Tag nach Freiburg rein und raus müssen und die Verzweiflung kriegen, wenn wir an die Breisgauer S-Bahn denken, die nicht funktioniert, die immer zu spät kommt und. Und dann sollen die auch noch mehr bezahlen, wenn sie ihr Auto benutzen müssen.
Das ist, wir haben ja bei diesem Wählbar 2021 quasi eine ähnliche Frage bekommen. Bei einer solchen Maut finde ich ganz zentral, wie sie aussieht. Und da ist es nämlich tatsächlich so, dass sehr viele, die einfach weniger haben, Pendlerinnen und Pendler sind, davon, wenn sie nicht vernünftig organisiert ist, richtig heftig getroffen werden können. Und dann wäre ich sehr skeptisch, wenn man das vernünftig organisiert, so dass Frau Raffelhüschens Suffs und so weiter ein bisschen deutlich mehr belastet werden, dann bin ich da dafür.
Frau Rasputina, vielleicht möchten Sie ja noch ein paar Worte dazu sagen und dann gehen wir weiter.
Ich war gerade nur fasziniert, dass die beiden sich einig sind.
Es ist wieder nicht FDP-Position bei ihr, aber...
Nein, aber es kann doch nicht sein, dass wenn ich jetzt mit meinem SUV, ich verspreche euch, ich werde mir ein neues Auto besorgen mit E-Antrieb. Es geht ja so nicht weiter. Aber es kann ja nicht sein, dass ich dasselbe für einen Kilometer bezahle.
Das ist der Punkt, genau. Genau, das ist der zentrale Punkt. Und deshalb meine Anmerkung in Bezug auf die Maut, weil das kann einfach nicht sein. Genau. Und es ist völlig klar, dass,
Ich würde es jetzt ganz gern abgeben, Frau Raspadina hat noch gar nichts sagen können.
Ich kann dazu auch nur sagen, ja, eine soziale Absicherung muss da sein. Jemand, der es mehr benutzt, muss da auch mehr zahlen. Und dann Schienenausbau.
Das heißt, Sie sind sich in dem Punkt auf jeden Fall einig. Dann würde ich sagen, wir...
Ja, früher war es, Deutschland, tolles Autobahnnetz und das, wir bezahlen mit unseren Steuern für die Infrastruktur und. Aber die Zeiten ändern sich. Also ist ja nicht so, dass die Kassen voll sind und wir aus dem Vollen schöpfen. Und wenn wir irgendwo Geld herholen, ist das, glaube ich, etwas, was auch der Konsument und der Verursacher von CO2 vielleicht auch nachvollziehen kann. Also das kann ich demjenigen auch erklären und führt hoffentlich nicht zu sozialen Streitereien, wenn ich das mal ganz plump sagen kann. Ne?
Vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt weiter in unsere Zuschauerfragerunde und haben hier zwei nette HelferInnen, die durch die Reihen gehen würden. Ja. Und
okay, also wir haben noch 40 Minuten Zeit. Die Regel ist, bitte Fragen stellen und keine Vorträge halten. Also eine Frage an einen der Kandidaten, die hier oben sitzen, der Kandidatinnen und Kandidaten. Wir haben auch einen Mann darunter, immerhin. Und wir versuchen, die Wortmeldung zu sammeln. Hier die zwei Kollegen sind mit den Mikrofonen, sprinten zu Ihnen hin. Fassen Sie sich bitte kurz, fragen Sie, sprechen Sie einen der hier oben Sitzenden an, nicht alle gleichzeitig. Und ja, im Grunde los. Das ist die Nummer eins, genau, der bei der Gabi Dierbach steht.
Eine Frage an die Frau Söhne, generelles Tempolimit auf der Autobahn 130, ja, nein?
Ja.
Wow. So, jetzt glaube ich, die Dame. Mit Lasten, bitte. Da in der Mitte in dem gelb-grünen Hemd.
Ja.
Ja, genau.
Frage, und zwar ÖPNV und Klimaziel. Das 1,5-Grad-Ziel wird eigentlich, wenn man sich ehrlich macht, nur zu erreichen sein, wenn die Hälfte der Verkehrsflotte stillgelegt wird. Jetzt ist meine Frage für den, der es beantworten möchte. Wer schreibt auf seine Wahlplakate, verschrottet eure Autos?
An wen stellen Sie die Frage? Ja.
Also ich glaube, hier gibt es noch Verständnisprobleme. Sie möchten wissen quasi, wer sagt jetzt ganz dringlich zu den Menschen, die immer noch Pkw fahren, so, ihr müsst jetzt aber euch verabschieden von ihren Autos.
Okay, das ist ein schöner Appell, aber keine Frage. Machen wir weiter mit Ihnen. Ja. Okay, Frau Raffelhüschen, sind Sie bereit, Ihr Auto zu verschrotten?
Nee, die Frage war, welche Partei ist bereit, das den Menschen zu sagen? Ihr müsst auf eure Autos verzichten.
Ich glaube, die müssen ja nicht verzichten, wenn wir jetzt zum Beispiel an Wasserstoff denken oder synthetische Kraftstoffe. Und wir haben ja eben im Vortrag gehört, wie viel Prozent des CO2-Ausstoßes der Schwerverkehr ausmacht, ne?
Ja.
Und nicht der Individualverkehr.
Ja,
das ist, glaube ich, der erste Punkt, wo man...
Ihr Auto versitzt. Also wenn ich einen Fahrradhandel mitten in Freiburg betreibe, dann brauche ich kein Auto. Aber
also
wenn
das
ich
wird die
in Götzing wohne... Ja, deswegen würde ich jetzt gern da weitermachen. Genau.
Warum haben wir keine Antwort auf die Frage bekommen, woher der Schwerlastverkehr geleitet worden ist während der Zeit des Ausbaus der Kronenbrücke? Das ist doch eine Tatsache. Darauf muss es doch eine Antwort geben auf die Frage. Die Antwort hätte ich gern.
Ich auch.
Wollen Sie darauf antworten, Frau Söhne?
Ja, also ich schätze mal, dass er, ich meine, man sieht die Karte, dass er eben von Stuttgart über die Autobahn halt geleitet wurde. Und das ist ja auch eine richtige Route. Und deshalb ist es auch total richtig, eben den Verkehr, auch erst recht den Schwerverkehr, wenn er schon nicht auf der Schiene jetzt gerade ist, eben auf Autobahnen zu lenken. Da gehört er hin. Und deshalb wäre eben eigentlich ein Transitverbot hier durch Freiburg und die Umgebung, also durch den Schwarzwald, ganz sinnvoll.
Das heißt, wir hätten eigentlich eine Alternative, die wir nutzen können.
Ja, wir haben eigentlich aus meiner Sicht, also das ist ja nur meine, wir haben eigentlich aus meiner Sicht eben eine alternative Route, die eben halt ganz großräumig umgelenkt werden muss. Also es bringt sie halt nichts, mitten im Schwarzwald umzulenken, weil das ist, geht dann tatsächlich zulasten eben der Umlandgemeinden und ist so ein bisschen nach dem St. Florians-Prinzip irgendwie. Aber sie müssen eben großräumig ab Stuttgart halt aus meiner Sicht umgeleitet werden. Aber nochmal, ich glaube oder ich kann das nur auch der Stadt- und Initiative ganz herz legen, jetzt noch mal mit uns gemeinsam auch den Stadtratsfraktionen einen Vorschuss zu machen, weil ich schon eben glaube, dass diese Schrankensituation zumindest jetzt ein bisschen eine neue Situation darstellt und es auf jeden Fall ein neuer Versuch wert wäre.
Okay, jetzt sind Sie da in der vierten Reihe. Von, genau.
Ich bin zuerst dran. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Pflüger. Und zwar wurde erwähnt irgendwie das 365-Euro-Ticket und mir ist das irgendwie nicht so ganz klar. Ist das jetzt für einen Monat, für wie welchen Umfang und wie soll das finanziert werden? Ausgehend ist bei mir, es gibt viele Menschen mit Behinderungen, das fiel mir heute auf, das fiel hier komplett unter den Tisch. Hier waren die Radfahrer, die Autofahrer gefragt. Es ist vielen Menschen gar nicht möglich, diese Möglichkeiten, also diese Mobilitätsmöglichkeiten zu nutzen und die sind auch angewiesen auf ÖPNV.
Herr Pflüger, Sie waren angesprochen.
Ja, 365 Euro pro Jahr und das Ganze finanziert über den Bund, weil es ja regelmäßig, also im gesamten Verkehrsbereich wir das Problem haben, dass die Rahmenbedingungen über den Bund explizit festgelegt werden. Und Ziel muss sein, dass das dann am Ende ÖPNV kostenlos ist. Dafür ist natürlich auch ganz wesentlich, dass von Seiten des Bundes die Förderung Richtung der Kommunen und des Landes deutlich besser laufen, als das bisher der Fall ist.
Mhm. Leon, du stehst schon bei der nächsten Frage.
Ja. Dann sind Sie dran. Genau, ich habe eine Frage an Frau Raffelhüschen. Und zwar in Ihrem Wahlprogramm steht, dass Sie bei der Pkw-Flotte unter anderem auf grünen Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe setzen, was Sie auch eben gerade schon gesagt hatten. Mhm. Und da frage ich mich, wie kommen Sie da drauf, dass die vergleichbar mit batterieelektrischen Fahrzeugen sind, obwohl der Wirkungsgrad erheblich weniger ist? Also beim batterieelektrischen Fahrzeug kommen wir auf bis zu zwischen 70% und 90% Wirkungsgrad, bei synthetischen Kraftstoffen sind wir gerade bei unter 20% und beim grünen Wasserstoff bei circa 25%.
Gut, da kennen Sie sich besser aus als ich, aber für mich ist es natürlich, das wäre ja großartig, wenn wir jetzt nicht unsere Autos verschrotten müssten und neue Fahrzeuge im selben Stil produzieren würden, weil das kostet ja auch wieder Ressourcen und CO2. Also es wäre ja ideal, wenn ich statt meines Diesels da was anderes reintanken könnte. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und wir sind da noch ganz am Anfang, was die Technologie anbelangt. Und ach so, nachher.
Okay, jetzt war die Dame hier in der Mitte in der ersten Reihe.
Frau Kopf wollte hier ganz kurz noch ein Wort dazu sagen.
Genau, also volle Unterstützung für diese Frage, weil ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum die vermeintliche Wirtschaftspartei FDP da nicht auf die Industrie hört, die ja selber sagt, im Pkw-Bereich ist E-Mobilität absolut die effizienteste Lösung. Wasserstoff ist für andere Verkehrsträger nötig, als Flüssigtreibstoff für Schiffe zum Beispiel, für Flugzeuge sind synthetische Kraftstoffe sinnvoll, aber im Pkw-Bereich die ganze Zeit zu sagen, oh, Technologieoffenheit, okay, da ist die Wirtschaft wirklich schon viel weiter, da müssen wir die E-Mobilität fördern und ausbauen.
Ja, aber ich würde jetzt trotzdem nicht alles auf E-Mobilität fokussieren. Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Jahren noch andere Antriebsmöglichkeiten erleben werden, von denen wir jetzt noch nichts wissen.
Und dann arbeiten wir trotzdem jetzt erstmal mit dem, was wir haben, würde ich sagen. Dann würde ich, Gabi, du hast die nächste Fragende.
Ja, meine Frage geht nochmal zurück zu B31. Sollten wir tatsächlich diesen Autobahntunnel bekommen? Es ist kein Städtchentunnel. Also ich möchte auch den Begriff Autobahntunnel wirklich hier ein bisschen mehr verankern. Welche Möglichkeit hat dann doch die Kommune Freiburg, verkehrsregulierend, luftsauberkeitsregulierend überhaupt einzugreifen?
Die Frage geht an wen?
Frau Söhne. Entweder an Julia Söhne oder an den Tobias Pflüger.
Frau Söhne ist schon bereit.
Also ich habe ja meine Haltung zum Stadttunnel jetzt, glaube ich, sehr deutlich gesagt, warum ich den aus meiner Sicht eben wichtig finde und auch glaube, dass es den braucht. Und natürlich eben, was wir als Kommune jetzt ja gerade auch machen, in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium, ist ja eben halt eben zu schauen, was für eine Oberflächenplanung es gibt. Da müssen die Bürgerinnen und Bürger eingebunden werden, viel besser, als es auch bisher der Fall war, um eben auch wirklich oben eben mindestens eine Seite komplett eben vom Verkehr befreien zu können und da eben den der Gesellschaft zurückzugeben.
Herr Pflüger, möchten Sie auch noch was ergänzen?
Also ich finde den Hinweis einfach nochmal sehr wichtig, weil wir das nicht explizit hier nochmal formuliert hatten. Die B31 Westplanung ist auch ein Hinweis, wie das läuft. Das Verkehrsministerium hat so ganz en passant das mitgeteilt, nicht auf den offiziellen Wegen, kurz vor der Bundestagswahl, und hat eine bestimmte Variante gesagt, die wird es geben. Und dass das effektiv so ist, dass man darauf auch verzichten könnte, stand gar nicht mehr zur Debatte, weil es in diesem blöden Bundesverkehrswegeplan inzwischen als vorrangig drinsteht. Und ich plädiere nach wie vor dafür, auf die B31 West zu verzichten. Nee, es ging um B31 West und die Auswirkung, die das dann quasi auf Freiburg hat. Nee, es ging um den Stadttunnel.
Nee, es ging um Stadttunnel. Also, Entschuldigung, aber die Frage war, bezog sich auf den Stadttunnel zu B31 West, habe ich auch, glaube ich, gesagt. B31 West, Ausbau, bin ich dagegen. 164 Millionen Euro für eine neue Straße durch Moorgebiete können wir aus meiner Sicht uns in diesen Zeiten nicht mehr leisten.
So, jetzt war es hier Leon. Achso. Okay, ja, noch eine also Nachfrage.
Ich finde es noch sehr wichtig zu sagen, dass eine Antriebswende keine Verkehrswende ist. Und deshalb hätte ich noch eine Frage an Frau Kropf. Fakt ist, dass der Platz in den Städten nicht mehr wird. Wenn wir mehr Platz für ÖPNV und für Fahrräder und FußgängerInnen schaffen wollen, dann müssen wir einfach dem Auto diesen Platz nehmen. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir besteuern CO2, also je nach CO2-Ausstoß muss man mehr zahlen, wie wollen wir dann verhindern, dass die Leute ihre alten Diesel verschrotten und sich dafür E-Autos kaufen und dann die Stadt halt wieder mit Blechlawinen gefüllt ist sozusagen? Und müssen wir nicht auch gucken, dass die gesamte Produktionskette betrachtet wird, also dass nicht nur der effektive CO2-Ausstoß auf der Straße beachtet wird, sondern auch die Produktion und der Ressourcenverbrauch?
Mhm. Ja, sehr gute Aspekte. Also ich bin auch davon überzeugt, dass es keine Zukunft hat, jedes Auto durch ein E-Auto zu ersetzen. Das löst so viele Probleme nicht, ne? Die Staus, die ungerechte Flächenverteilung in der Stadt, stimme ich Ihnen absolut zu. Wir brauchen weniger Autos und dafür müssen wir eben die Alternativen stärken, wie den ÖPNV. Aber ich will auch, dass die Kommunen mehr Handlungsoptionen bekommen, um autofreie Städte möglich zu machen, weil das ist ja, ne, das haben wir vorhin am Anfang alle gehört, diese Vision von autoarmen, autofreien Innenstädten. Und dafür brauchen die Kommunen rechtliche Handhabe. Ich finde es zum Beispiel cool, wenn es eine City-Maut geben würde, wie wir es in Berlin eigentlich zum Beispiel ausprobieren wollen, und andere Möglichkeiten, eben Autos aus der Stadt zu verbannen, an den Randgebieten dann Park-and-Ride-Möglichkeiten zu schaffen. Aber das ist gar keine Frage. Also die Lebensqualität in den Städten steigert sich enorm, wenn wir es schaffen, da die Autos rauszubekommen. Und der andere Punkt, die Nachhaltigkeit von E-Autos, also das ist schon so, dass in den wissenschaftlichen Studien das auch berücksichtigt wird bei der Ökobilanz von E-Autos, und die schneiden trotzdem im Schnitt, wenn zum Beispiel der Strommix grün ist, deutlich besser ab als alle Alternativen mit Verbrennungsmotoren. Natürlich stammen die Rohstoffe für die Batterien oft aus sehr schwierigen Bedingungen, Menschenrechtsverletzungen, Umweltkatastrophen, und da das sehe ich total das Problem. Wir wollen ja zum Beispiel ein Lieferkettengesetz, wo zumindest mal illegale Probleme im Bereich Umwelt, Menschenrechte eliminiert werden würden durch die Verpflichtung der Unternehmen, da drauf zu schauen. Dann brauchen wir noch viel mehr Forschung, was die Recyclingfähigkeit von Batterien betrifft, dass man eben nicht ständig neue Rohstoffe braucht, sondern die Batterien recyceln kann. So. Und ich glaube aber, wir haben keine Alternative. Wir müssen wegkommen von den Emissionen im Autoverkehr hin zu E-Mobilität und auch hin zu deutlich weniger Autos. Volle Zustimmung.
So, jetzt Gabi da hinten.
Also ich hätte mal eine Frage zur Finanzierung, aber ein bisschen eine andere Frage, weil ich finde es ganz interessant. Wir sind ja vor einer Bundestagswahl. Das heißt, da gibt es schon auch irgendwie Spielräume. Also es ist jetzt nicht eine Kommunalwahl oder so. Und ich frage mich, also ich finde es ein bisschen interessant, dass die ganze Zeit nur darüber geredet wird, wie sollen wir das bezahlen und so. Da wird ja effektiv schon seit einer Weile, wird ja sehr viel von der EU finanziert durch die EZB. Und eigentlich würde ich das gerne alle fragen, aber ich richte die Frage jetzt mal an Frau Söhne, dass mich interessieren würde, was eigentlich die Haltung Ihrer Partei dazu ist, dass immer noch hier irgendwie die schwäbische Hausfrau zu Hause ist und so getan wird, als ob ein Staatshaushalt so funktioniert wie ein Privathaushalt, man bloß keine Schulden machen darf, wenn man eigentlich die ganze Zeit davon redet, dass man in die Zukunft investieren will, aber dann sind hier irgendwie 50 Millionen, die muss man unbedingt einsparen, weil man braucht die woanders. Das ist ja eigentlich alles Quatsch.
Sehr gute Frage. Die Freiburger Diskurse diskutieren da immer ganz gut zu. Diese Modern Monetary Theory, die ja so ein bisschen drauf eingeht, die finde ich total spannend und richtig. Und ich bin ganz froh, dass auch Olaf Scholz in den letzten Krisenjahren gemerkt hat, dass die schwarze Null nicht alles ist. Und ich glaube, wenn wir uns die Herausforderungen anschauen, vor denen wir stehen, was das Klima angeht etc., dann müssen wir uns Punkt 1 von der schwarzen Null verabschieden. Und ich finde eben diese neuen Theorien, die es gibt, die ja auch ein bisschen gerade durch die USA befeuert werden, Biden, Alexandria Ocasio-Cortez und so weiter, total spannend. Und glaube, dass es da zwar noch ein bisschen braucht, auch auf europäischer Ebene, aber ich finde es auf jeden Fall mal spannende Ansatzpunkte.
Ich habe eine Frage an Frau Söhne. Aktuell ist die Situation ja so, dass in den nächsten 15 Jahren irgendwie 20% der Bus und Bahn, der Busfahrer und Fahrerinnen und die Lokführer und Lokführerinnen in Rente gehen. Wir sprechen jetzt von einer Verdopplung des ÖPNV. Mich würde interessieren, was ist die Strategie für die Breisgau-S-Bahn? Wie wollen Sie Elektrifizierung in den ländlichen Raum bringen? Und wie sollen die alle, diese ganzen Gefährte, unterwegs sein ohne Personal?
Also erstmal ist es ein totales Fiasko, was bei der Breisgau-S-Bahn da passiert. Wir haben da auch im Kreistag meine Kolleginnen und Kollegen da immer wieder Briefe auch ans Verkehrsministerium geschrieben, weil es auch leider so ist, dass auch dem grünen Verkehrsminister diese Situation hier bei der Breisgau-S-Bahn ziemlich egal ist und das ist ein Riesenproblem. Naja, also ich kann den Brief mal weiterleiten, an den wir als Antwort bekommen haben. Das war schon echt ziemlich frech. Und es ist ein Riesenproblem, dass eben gerade eben in diesen ländlichen Raum, wo die Leute dann auf den ÖPNV jetzt umgestiegen sind, reihenweise Leute wieder zurück aufs Auto steigen, weil sie eben kein Vertrauen daran haben, dass die S-Bahn pünktlich kommt, dass sie fährt. Also das ist ein Riesenproblem. Und das schaffen wir, indem wir in dem auch der Bund natürlich in solche Finanzierungen ganz klar einsteigt und eben solche Projekte wie zum Beispiel die B31 lässt und dafür zum Beispiel in die Breisgau-S-Bahn oder in die S-Bahn von Freiburg nach Colmar deutlich mehr investiert. Das ist der eine Punkt. Und Fachkräftemangel, das ist ein Riesenproblem, nicht nur im Mobilitätsbereich, auch beim Garten- und Tiefbauamt etc., aber auch im Gesundheitsbereich. Und deshalb braucht es aus meiner Sicht ein gutes Fachkräfteeinwanderungsgesetz.
Einmal noch ganz kurz, Frau Kopf, wollten Sie noch was dazu sagen? Ich habe ein lautes Stimmt nicht gehört.
Ja, also ich stimme der Problembeschreibung zu. Dem Verkehrsminister ist das ganz und gar nicht egal. Also warum sollte er irgendwie ein Interesse dran haben oder warum sollte ihm das egal sein, wenn so ein wichtiges Verkehrsprojekt nicht gescheit funktioniert? Das wird betrieben von der DB Regio. Die hat da viele Fehler gemacht. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass halt in Deutschland ganz viele Strecken nicht mehr zweigleisig sind und dass das aber auch eine Mitverantwortung des Bundes.
Darf ich noch ganz kurz was dazu sagen? Meine Tochter studiert in Nürnberg und da gibt's keine bemannten Straßenbahnen und Züge. Die fahren alle autonom. Das ist die Pilotstadt ohne Personal.
Wow. Gabi.
Guten Abend. Eine Frage an Frau Söhne und an Frau Kopf. Würden Sie persönlich für eine Regierung von Rot-Rot-Grün sein?
Ja, ich bin für eine rot-rot-grüne Regierung, weil in meinen ganz zentralen Schwerpunktthemen Wohnungspolitik, Sozialpolitik, Klimapolitik, also die Herausforderungen, die aus meiner Sicht jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ganz zentral sind, wir eben sehr, sehr, sehr viel mehr Schnittmengen mit der Linken haben als zum Beispiel mit der FDP. Und für mich ganz zentral ist das Thema Verteilungsgerechtigkeit, weil ich glaube, wir können nicht einfach sagen, wie wir das Geld die ganze Zeit ausgeben wollen, sondern dazu gehört eben auch eine Verteilungsgerechtigkeit, eine Umverteilung und da sind wir uns mit der Linken sehr einig und mit der FDP leider überhaupt nicht und für mich ist das was Grundsätzliches. Deshalb würde ich mich eben sehr gerne für eine rot-rot-grüne Regierung stark machen.
Frau Kopf, was sagen Sie dazu?
Ich hoffe sehr, dass es nach der Bundestagswahl eine Mehrheit jenseits der Union gibt und ich würde sehr gerne mit der SPD zusammen regieren. Ich habe andere Schwerpunktthemen als Frau Söhne. Mir ist die Außenpolitik sehr wichtig und ja, ich habe den Eindruck, dass die Linkspartei leider, wirklich leider, das meine ich ernst, nicht wirklich ein Interesse daran zeigt, Verantwortung in der nächsten Regierung zu übernehmen mit dieser demonstrativen Enthaltung, zum Beispiel jetzt bei der Abstimmung über den Rettungseinsatz in Afghanistan. Ja, jetzt werde ich wieder angeschrien, alles klar. Also wie gesagt, ich bin da skeptisch, was ich sehr, sehr schade finde, wirklich. Aber um Regierungsverantwortung zu übernehmen, muss man bestimmte außenpolitische Werte aus meiner Sicht teilen und ich weiß, es gibt da auch in meiner Partei unterschiedliche Ansichten dazu, das ist ja völlig in Ordnung. Ich bin da skeptisch und ich bin aber zuversichtlich, dass es auch für eine Mehrheit ohne die Linkspartei reichen kann, zusammen mit der SPD und dafür kämpfe ich.
Herr Pflüger, ganz kurz vielleicht noch, Sie möchten noch was dazu sagen.
Ja, wir haben das Problem, dass sowohl Olaf Scholz als auch Annalena Baerbock gerade eben erklärt haben, sie wollen mit der Linken nicht. Und das Problem ist, dass wenn wir uns die Programmatik angucken und die konkreten Herausforderungen, zum Beispiel im Klimabereich, zum Beispiel im Verkehrsbereich, ist doch völlig klar, dass es tatsächlich nur mit Rot-Rot-Grün geht.
Die Linkspartei ist gegen CO2-Bepreisung und für Nord Stream 2. Also da
nein, das,
ich glaub,
nein, das ist
auch
eine Behauptung, die schon mal aufgetaucht ist bei einer anderen Podiumsdiskussion. Bei der CO2-Bepreisung geht es darum, dass die sozial gestaffelt ist. Und nicht, es ist doch völlig klar, dass zum Beispiel Industrie völlig anders besteuert werden muss als das, dass quasi Menschen, die kaum was zur Verfügung haben. Also deshalb ist einfach das eine Falschbehauptung. Und dann nochmal klipp und klar, das Problem, was wir gerade haben, ist, dass jetzt im Endspurt von Seiten von SPD und Grünen eine Koalition mit der Linken ausgeschlossen wird, aber ich gleichzeitig den Hinweis von Journalisten bekomme, die Koalition mit der FDP vorbereitet wird. So, und dann frage ich, ich hab's konkret auf den Tisch bekommen heute von einem FAZ-Journalisten, der mir konkret beschreibt, die Vorbereitungen dazu laufen. Und ich kann nur klipp und klar sagen, wer Veränderungen will, es ist real so, dass Sigmar Gabriel hat es sehr schön formuliert, ist überall zu lesen gewesen. Er sagt, es wird bei dem liberalen Olaf Scholz auf eine Koalition zwischen SPD, Grünen und FDP rauslaufen. So, und wenn man das nicht haben will, ist doch klipp und klar, dass man möglichst jetzt die Linke stärken muss, damit man endlich diese Wende im Bereich zum Beispiel auch Klimapolitik hinbekommt. Und die ganzen Ausreden, die da kommen, die stimmen ja nicht. Das ist doch offensichtlich. Zum Beispiel das, was jetzt außenpolitisch gebracht wurde. Wenn man ein Bekenntnis zur NATO als eine Voraussetzung zur Koalition macht, kann ich nur sagen, wer ein Bekenntnis haben will, soll in die Kirche gehen. Wir sollten über Inhalte reden und über Inhalte verhandeln. Und da ist die einzige Möglichkeit, jetzt dem, was jetzt kommen wird in Bezug auf Klima, eine rot-rot-grüne Koalition. Und dafür werbe ich.
Danke für... Ja, also ich muss zum Glück schon lange nicht mehr Stellung nehmen zu irgendwas, was Sigmar Gabriel behauptet hat. Diese Zeiten gehören zum Glück der Vergangenheit an. Aber es ist einfach wirklich Quatsch, dass irgendwelche Koalitionen vorbereitet werden. Wir kennen die Wahlergebnisse nicht. Und was ja wirklich auch schön ist, ist, dass vor wenigen Wochen noch niemand gedacht hätte, dass es eventuell für ein rot-grünes Bündnis reichen wird. Und ich kann Frau Kopf zumindest in diesem Punkt sehr recht geben, dass wir alles daran setzen sollten, dass wir A, keinen Kanzler Armin Laschet nach der nächsten Bundestagswahl haben, um diese ganzen Herausforderungen wirklich auch anzugehen und dass die rot-grüne Mehrheit so groß ist, dass es eigentlich fast egal ist, mit wem wir zusammen regieren, weil sich dann der dritte Partner einfach einreihen muss.
Okay, machen wir mal weiter im Publikum. Da hinten bei der Gabi jemand, von mir aus auf der rechten Seite, war als nächstes dran.
Ja, genau. Ich habe eine konkrete Frage an den Tobias Flüger zum Statoil. Sie haben sich ja klar dagegen positioniert. Meine Frage wäre jetzt an Sie, was ist Ihre Wunschvorstellung? Wie sollte die Stadt von morgen, von Freiburg, oberhalb auf der Nullebene aussehen? Sollte sie so wie hinter Ihnen aussehen auf dem Foto? Oder was ist Ihre Alternative?
Wir alle wollen, dass es eine deutliche Reduzierung gibt von Verkehr. Und es ist völlig klar, dass man zum Beispiel, ich fand es ganz interessant, die Debatte, wo der Güterverkehr rumgeführt werden kann. Offensichtlich gibt es Möglichkeiten. Und es ist für mich relativ klar, wenn wir den Tunnel bekommen, wird es dazu führen, insbesondere so wie er gebaut ist, nämlich als Autobahn, dass er mehr Verkehr anzieht. Und damit ist für mich völlig klar, muss man damit umgehen, dass man ihn nicht baut, sondern dass man versucht, Stück für Stück tatsächlich den Verkehr weiter zu reduzieren. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Und insofern ist das quasi die richtige Position dazu. Und ich glaube, also wer verkehrspolitisch quasi rangeht und analysiert, weiß, wenn der Stadttunnel jetzt kommt, in dieser Form mit als Autobahn, wird es einfach so sein, dass mehr Verkehr angezogen wird, und das ist falsch.
Ich glaube jetzt, Gabi, in deinem Bereich hier vorne war der Nächste dran.
Ich würde sagen, wir machen noch zwei Fragen. Wenn es noch welche gibt, bitte noch einmal Handzeichen.
Ach so, dann wollte er nicht.
Nein, es sind keine Handzeichen mehr da. Es sind keine Handzeichen mehr da.
Ah, perfekt.
Umso besser, dann sind wir wieder in der Zeit. Vielen Dank auch für diese Runde. Es ist immer ein bisschen schwer, wenn es dann auch hitziger wird, aber danke auch dafür, für uns war es interessant. Ich würde jetzt ganz gerne noch mit einer kleinen Blitzrunde abschließen. Das heißt, wir stoppen dieses Mal nochmal die Zeit. Sie haben wieder 60 Sekunden Zeit für Ihre Antwort. Und zwar möchte ich Ihnen allen die gleiche Frage stellen. Und zwar würde ich gerne wissen, welchen Auftrag geben Sie sich denn jetzt selbst im Anschluss an diese Veranstaltung, um die Mobilitätswende voranzubringen? Und ich würde ganz gerne diesmal von der anderen Seite starten und mit Frau Kopf beginnen. 60 Sekunden ab jetzt.
Also ein sehr konkreter Auftrag, den ich mir mitnehme, ist wirklich den Dialog zu suchen mit Ihnen, mit den Gegnern auch des Stadttunnels. Ich hoffe wirklich, dass wir da ein bisschen diese verhärteten Fronten überwinden können, weil wir wirklich beide auf Seite der Verkehrswende stehen. Und ich wünsche mir, dass das anerkannt wird und nicht, dass alle anderen Meinungen diskreditiert werden als irgendwie unglaubwürdig, als Gegner des Klimaschutzes oder so. Das ist nicht so. Wir kämpfen für die gleiche Sache und ich würde mich sehr, sehr gerne nach der Wahl auch mit Ihnen dazu treffen und austauschen. Dann allgemeiner nehme ich natürlich mit, dass das Thema vielen Menschen unter den Nägeln brennt, weil es zum einen um die Jahrhundertaufgabe Klimaschutz geht und es geht auch um das Thema Lebensqualität in unseren Städten. Aber da wurde jetzt wirklich ganz viel drüber geredet. Wir hatten jetzt schon die dritte Podiumsdiskussion zum Thema Mobilitätswende. Es ist einfach wichtig, dass die nächste Regierung da jetzt mal ins Machen kommt, wirklich sich den Bundesverkehrswegeplan anschaut, Stopp durch einen Bundesnetzplan ersetzt, Mittel umschichtet. Das betrifft ja alle Ministerien, auch das Finanzministerium und viel, viel mehr Geld steckt in Schienenverkehr, in ÖPNV, in Radwege, denn letztendlich entscheidet das Geld, wo fließt es hin und da müssen wir einfach ganz konkret in der nächsten Bundesregierung andere politische Entscheidungen treffen.
Dankeschön. Frau Söhne, welchen Auftrag nehmen Sie mit?
Dass der Vorschlag eines Bundesmobilitätsgesetzes in die Koalitionsverhandlungen mit aufgenommen wird, dass man sich ganz ehrgeizige Ziele setzt, dass ein Klimacheck mit reinkommt. Ich fand die Ideen und Vorschläge, die gemacht wurden, sehr gut, dass das mit reinkommt. Und dann, dass wir unsere Mobilität deutlich mehr eben an Nachhaltigkeitszielen ausrichten, sei es eben bei der Planung, bei der Finanzierung und bei der Gestaltung dann von neuen Projekten, sowohl eben beim Bundesverkehrswegeplan als auch generell bei kleineren Verkehrsprojekten.
Vielen Dank, Frau Raffelhüsen.
Was ich mitnehme oder was ich verfolgen werde, ist, dass wir Maßnahmen treffen, die effektiv sind, effizient, auf jeden Fall verursachergerecht und die Technologieoffenheit ist mir ganz wichtig. Das war's schon.
Das war fix. Herr Pflüger?
Ja, was ich mitnehmen werde, ist nochmal das Problem, was wir ja bisher hatten, ist, es gab einen Abgeordneten, Martin von Marschall von der CDU und mich, und Kerstin André ist ja Richtung Energiewirtschaft abgeflogen. Und es war häufig so, dass diese ganzen Themenbereiche, Verkehr, Klima und so weiter, effektiv quasi von denjenigen, die bisher drin waren, durch mich vertreten wurden. Und ich habe sehr klar nochmal das verstanden in Bezug auf auch die ganz konkreten Formulierung in Bezug auf B31 West und auch die ganze Debatte zum Stadttunnel. Ich glaube, das sind ganz konkrete Projekte und da ist es zum Beispiel so, dass dieser Bundesverkehrswegeplan einfach das völlig falsche Instrument ist und es dieses Mobilitätsgesetz braucht. Und dafür, glaube ich, ist es ganz, ganz zentral, sich einzusetzen, damit wir über diese Möglichkeit tatsächlich es hinbekommen, die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen auch im Verkehrsbereich endlich umzusetzen.
Dankeschön. Frau Rasputina zum Abschluss. Welchen Auftrag geben Sie sich selbst?
Die ganzen tollen Sachen, die hier gerade gesagt wurden, auf die EU-Ebene zu tragen. Das Bundesverkehrsgesetz, dass es in Deutschland natürlich eine tolle Sache wäre, aber natürlich brauchen wir Klimaschutz einfach Europa.